Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Freitag, der 8. Mai, und ich möchte mit unserem Börsenexperten Dr. Otto über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sprechen. Am Dienstag gab es dazu ja zu den Anleihekaufprogrammen der EZB ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Guten Tag, Dr. Otto.
Schönen guten Tag, hallo.
Erst einmal zur Einordnung für unsere Zuhörer. Wozu gibt es denn überhaupt dieses Anleihekaufprogramm und was steckt eigentlich dahinter?
So grundsätzlich ist es so, dass die Europäische Zentralbank ja mit diesen Anleihekaufprogrammen angefangen hat, als wir die Staatsschuldenkrise gehabt haben. Ziel damals war es ein Stück weit natürlich zu sagen, man möchte eben die Staatsfinanzierung sicherstellen. Man möchte eben, wenn jetzt tatsächlich auch spekulative Investoren anfangen, gegen Staaten zu wetten und dann solche Staaten wie Italien oder auch Griechenland damals sehr, sehr viel bezahlen müssen für ihre Kredite, wollte man das stabilisieren. Man hat aber auch festgestellt, dass das natürlich ein gutes Medium ist, ein Stück weit, ich sag mal, die Wirtschaft zu stabilisieren und auch Geld in den Umlauf zu bringen. Weil die Haupteigentümer von diesen Staatsanleihen sind ja in der Regel die Banken. Und wenn man den Banken eben Geld zur Verfügung stellt, Liquidität zur Verfügung stellt, dann geht das in der Regel in den Wirtschaftskreislauf, führt zu Kreditvergaben. Und das ist so ein bisschen die Logik dahinter, warum man diese Staatsanleihen überhaupt gekauft hat. Das muss man vielleicht nochmal einmal ein bisschen tiefer ausholen. Das Hauptziel der Europäischen Zentralbank ist es eigentlich, das Preisniveau Stabilität zu gewährleisten. Also eigentlich hatte man die Europäische Zentralbank mal gegründet und gesagt, man möchte eben den Euro schützen, man möchte eben sicherstellen, dass der Euro auch noch weiter werthaltig ist und dass der nicht immer durch eine große Inflation eben an Wert verliert. Das ist das Hauptziel dabei. Wie hat die Europäische Zentralbank das bisher gemacht? Sie hat ganz klar gesagt, ja, Inflation, also Preissteigerung von nahe, aber unter 2% ist das Ziel. Man möchte halt ein Stück weit eben, dass jedes Jahr eben die Preise maximal um 2% steigen. Das nimmt man als, ich sag mal, noch akzeptable Inflation wahr. Dadurch gibt es keine Verwerfung in der Wirtschaft. Dadurch gibt es dann keine Verwerfung und keine falschen Allokationen dabei. Deswegen kann man einfach nur sagen, diese 2% ist weitgehend auch akzeptabel. Das kommt auch nicht von ungefähr. Also eigentlich ist das ein Stück weit auch aus der Deutschen Bundesbank geboren, also die tatsächlich dieses Ziel auch in der Form so formuliert hatte. Und deswegen hatte man gesagt, man möchte eben tatsächlich verhindern und möchte dieses Ziel einfach so übernehmen. Warum denn überhaupt 2% Inflation? Weil eigentlich wäre das ja so, wenn man sagen würde, okay, Preisniveau Stabilität heißt doch eigentlich 0%. Also das Geld, 1 Euro dieses Jahr soll doch bitte auch nächstes Jahr immer noch 1 Euro Kaufkraft haben. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Faktor, und zwar das Thema Deflation. Das heißt tatsächlich, dass die Preise immer weiter fallen, also dass der Euro immer wertvoller wird. Jetzt mag der eine oder andere denken, oh, das wird doch ganz toll. Wenn ich jetzt tatsächlich heute tatsächlich für meinen 1 Euro nächstes Jahr noch mehr Waren bekommen würde, wäre das doch eigentlich etwas Gutes. Nein, das ist eigentlich für die Wirtschaft das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. Warum? Weil niemand Geld konsumiert. Es würde Folgendes passieren. Angenommen, Sie möchten sich ein neues Auto kaufen und sagen einfach tatsächlich, das kostet heute 10.000 Euro. Und sagen aber, ach, nächste Woche kostet es vielleicht nur 9.800 Euro. Dann werden Sie sagen, ich kaufe das heute nicht, ich warte noch mal eine Woche. Sie werden aber auch nächste Woche das Auto nicht kaufen, weil Sie sagen, ach, dann kostet es bestimmt übernächste Woche 9.600 Euro. Das führt aber dazu, dass die Wirtschaft erlahmt und die Leute ihr Geld nicht mehr ausgeben. Deswegen ist genau dieses Thema, wir möchten lieber Inflation haben, die soll nicht zu hoch sein bei 2%, und wir möchten halt tatsächlich dann aber auf keinen Fall Deflation haben. Deswegen auch der Punkt. Warum jetzt dieses Anleihenkaufprogramm? Die EZB möchte die Inflation steigern, möchte halt tatsächlich, dass mit dem ganzen Geld, was quasi den Banken abgekauft wird und den Staaten abgekauft wird und auch teilweise Unternehmensanleihen, die gekauft werden, viel Geld im Umlauf bringen, um die Inflationsrate zu steigern, weil wir deutlich von diesen 2% in den letzten Jahren entfernt gewesen sind. Also Ziel ist einfach ein Stück weit, die Renditen sollen sinken, es soll unattraktiver werden für die Sparer, das Geld aufs Sparbuch zu packen. Man möchte Kredite billiger machen, man möchte die Staatsfinanzierung billiger machen, damit möglichst viel Geld in die Realwirtschaft geht. Und weil wenn dieses Geld in die Realwirtschaft geht, steigen die Preise und der ganze Geldfluss funktioniert sehr, sehr gut. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter dabei. Denn der Nebeneffekt, der positive Nebeneffekt ist natürlich, die Staaten und die Unternehmen können sich sehr günstig refinanzieren. Und der negative Nebeneffekt ist natürlich, der Sparer hat das Nachsehen, weil er am Ende des Tages natürlich keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch bekommt.
Wie schon seit vielen Jahren, wir ja auch sehen auf dem Sparbuch. Das klingt ja soweit erstmal auf jeden Fall logisch. Was hat es denn nun mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf sich?
Ja, also das ist tatsächlich erstmal ganz spannend, weil ich meine, man hat ja verschiedene Kommentare gesehen, und jetzt war natürlich die Fragestellung, ist dieses Ankaufprogramm überhaupt, sage ich mal, rechtmäßig und ist dieses Ankaufprogramm überhaupt zulässig, auch ein Stück weit? Und jetzt ist die Frage gewesen, die Hauptfrage, mit denen sich das Bundesverfassungsgericht momentan beschäftigt hat, die Frage, hat sich die EZB im Rahmen ihres Mandates, also ihres Aufgabenbereiches bewegt? Also Sicherung der Preisstabilität. Weil ich meine, das muss die größte Aufgabe sein. Das ist das Ziel der EZB. Der Vorwurf der Kläger war ja der, die Europäische Zentralbank hat das nicht gemacht, um das Preisniveau zu stabilisieren und um die Inflation adäquat hochzuhalten, sondern die EZB hat das gemacht, um Italien, um Spanien günstige Kredite zu geben, also eine indirekte Staatsfinanzierung zu machen und damit ganz klar ihre Kompetenz zu überschreiten. Das war der Vorwurf. So, von der Betrachtung her, weil das ist ganz klar ausgeschlossen. Die EZB darf zum Beispiel nicht jetzt nach zu Italien gehen und sagen, hier habt ihr Geld, das dürft ihr benutzen, um euren Haushalt zu sanieren, weil ihr habt ja momentan Probleme am Kapitalmarkt. Das ist definitiv ganz klar ausgeschlossen und war auch niemals das Ziel der EZB. Und das war eben der Vorwurf dabei. Eine ganz klare Aussage hat das Bundesverfassungsgericht schon getroffen. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, die EZB hat keine Staatsfinanzierung gemacht. Also wenn der ein oder andere jetzt in den Medien das Urteil als Sieg der Vernunft bezeichnet, muss man natürlich sehen, dass das Verfassungsgericht schon sehr technisch argumentiert hat. Aber das Verfassungsgericht hat zumindest die Frage gestellt, ob das verhältnismäßig gewesen ist, was die EZB gemacht hat. Und haben sie erstmal ganz klar gesagt, es ist möglich, dass die EZB ihre Kompetenz überschritten hat. Man will aber auch der EZB eben die Chance geben, sich zu erklären. Und jetzt hat man der EZB 3 Monate Zeit gegeben, nochmal zu erklären, warum diese Maßnahmen, also dieses große Anleihenkaufprogramm, was man in der Vergangenheit gestartet hat und was man jetzt auch in der Corona-Krise wieder nutzt, warum das verhältnismäßig gewesen ist. Und da muss die EZB jetzt ihre Hausaufgaben machen und sich da sehr, sehr genau erklären.
Okay, und was wären jetzt denn eigentlich die Folgen, wenn die EZB das jetzt nicht schafft, die Verhältnismäßigkeit darzulegen? Und oder wenn jetzt gesagt wird, dass diese Darlegung nicht oder nicht ausreichend ist und die EZB das nicht vernünftig erklären kann?
Also zum einen muss man erstmal ganz klar sagen, das Bundesverfassungsgericht hat der EZB gegenüber gar kein Weisungsrecht. Also natürlich ist das Bundesverfassungsgericht das wichtigste und eines der wichtigsten Gremien, die wir hier in Deutschland haben, soll ja auch die Politik, die Gesetzgebung kontrollieren und eben genau sicherstellen, dass unsere Verfassung eingehalten wird. Aber die Europäische Zentralbank steht erstmal außerhalb der deutschen Verfassung, sondern ist eine europäische Institution. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht könnte in der Form der EZB gegenüber gar nichts sagen. Es hat natürlich aber eine ganz klare Auswirkung auf die Bundesbank. Die Bundesbank wiederum ist natürlich Teil der Deutschen Bundesrepublik, gerade des Staatsapparates auch dort und natürlich auch gerade innerhalb der Europäischen Zentralbank ein ganz, ganz wichtiges Gremium. Das Bundes sollte jetzt tatsächlich die EZB nicht sauber erklären können, was dass diese ganze Maßnahme verhältnismäßig ist, könnte das dazu führen, dass die Deutsche Bundesbank nicht mehr an diesem Anleihenkaufprogramm teilnehmen dürfte. Diese Möglichkeit hätte das Bundesverfassungsgericht dann nämlich in der Form schon. Das wäre aber ein ganz großes Problem, weil die Deutsche Bundesbank tatsächlich der größte Kapitalgeber ist, also den größten Anteil an diesem Programm in der Form darstellt. Also das so als Worst-Case-Szenario. Also das hat schon einen gewaltigen Einfluss, nicht direkt auf die EZB, aber eben auf eine der wichtigsten Institutionen innerhalb der Europäischen Zentralbank. Aber ich glaube ganz klar, die EZB hat ein sehr gutes Know-how und auch genug Möglichkeiten, um zu erklären, dass dieses ganze Anleihenkaufprogramm sehr gut verhältnismäßig gewesen ist. Also deswegen glaube ich jetzt nicht daran, dass der Beweis der Verhältnismäßigkeit scheitern wird. Und ich glaube, das wäre ein absolutes Worst-Case-Szenario, davon auszugehen, dass die Bundesbank jetzt nicht weiter Anleihen kaufen wird.
Okay, und wenn Sie das für eher unwahrscheinlich halten, warum hatte dieses Urteil denn überhaupt so eine mediale Aufmerksamkeit und ändert sich durch das Urteil jetzt irgendwie in der Zukunft was?
Also kurzfristig wird sich nichts ändern. Also erstmal wird die EZB weiter massiv Anleihen kaufen. Also alles im Rahmen des Notfallprogramms PEP wegen Corona, das wird weiter gemacht. Also ganz klar, hat die EZB in der Form auch schon angekündigt. Das steht auch erstmal außer Frage. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht gar nicht gefordert. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, langfristig muss insbesondere sich natürlich die deutsche Bundesregierung und das Parlament deutlich mehr mit der EZB beschäftigen. Wir haben bisher mal die Situation gehabt, dass eigentlich das Parlament und auch die Bundesregierung ganz klar gesagt hat, EZB macht ihr mal. Das ist ja ein bisschen außerhalb unserer Kontrolle. Die Europäische Zentralbank soll ja unabhängig sein. Wir sollen ja gar keinen Einfluss darauf nehmen. Das ist auch tatsächlich so vorgesehen. Jetzt wird man sich aber tatsächlich mehr mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Wo ist die Grenze zwischen Staatsfinanzierung? Wo ist die Grenze von Verhältnismäßigkeit? Wie viel darf der Steuerzahler haften? Also tatsächlich kann man einfach nur tatsächlich sagen, wir werden, also die EZB-Politik wird deutlich mehr diskutiert werden, was im Parlament, aber auch von der Bundesregierung. Wir werden dort deutlich mehr Aktivität sehen. Das ist einer der Faktoren, der eine Rolle spielen wird. Ich glaube trotzdem, auch allen ist momentan klar, wir haben eine absolute Sondersituation, die wir in der Wirtschaft noch nicht erlebt haben. Und deswegen wird auch die EZB weiter diese Maßnahmen auch langfristig ergreifen müssen. Weil ich meine, auch Herr Schäuble hat sich heute ja schon kritisch geäußert und gesagt, wir müssen vorsichtig sein, weil sonst ist sicherlich auch der Euro gefährdet. Also die EZB und die Aufgabe der EZB und der Euro sind miteinander verwoben. Und wenn wir die EZB tatsächlich diese Möglichkeiten berauben, wäre das sicherlich auch langfristig sehr, sehr kritisch für Europa und auch für den Euro. Sodass ich einfach nur sagen muss, es wird langfristig dazu führen, dass mehr Diskussion stattfinden wird. Wahrscheinlich wird die EZB auch einen Schritt zurückgehen müssen und bei bestimmten Programmen nicht das gesamte Spektrum spielen dürfen, sondern tatsächlich auch eher kleinere Maßnahmen machen. Aber ich glaube trotzdem, dass man der EZB trotzdem die Chance und die Möglichkeit lassen wird, in solch einen Krisen auch beherzt und aus, ich sag mal, auch in einer adäquaten Größenordnung reagieren zu können. Für Sie als Sparer kann ich aber nur eine Sache sagen. Egal, was jetzt aus diesen Urteilen kommt, Sie können davon ausgehen, die Geldflut ist da, die Geldmenge ist da. Sie brauchen nicht darauf hoffen, dass die Zinsen jetzt gerade auf lange Sicht nach oben gehen. Das könnte sich unsere Wirtschaft aktuell nicht in der Form leisten. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass selbst jetzt dieses Urteil, was dort gekommen ist, etwas sich an der Zinspolitik ändern wird. Vielleicht an der Kommunikation, aber nicht an der realen Auswirkung auf Ihren Sparbuch.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ja, scheint ja so, als wenn das eine schlechte Nachricht für die Sparer da draußen wäre und die Niedrigzinsphase noch einige Jahre andauern wird. Umso wichtiger natürlich, sich über Alternativen auch zum Sparbuch zu erkundigen und zum Thema Geldanlage allgemein. Bleiben Sie deshalb, liebe Zuhörer, auf jeden Fall am Ball, da wir immer verschiedene Themen rund um das Thema Geldanlage, Wertpapiere, Kapitalmärkte hier in dem Podcast aufgreifen. Und sollten Sie irgendwie Themenwünsche haben, die wir behandeln sollen, können Sie sich auch nochmal gerne an Ihre Beraterin oder Ihren Berater wenden. Zudem werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal einige Webinare planen und durchführen und Telefonkonferenzen, wo es auch um das Thema Geldanlage geht. Ja, aber vorerst wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. Ja, bleiben Sie gesund und bis demnächst.
Ja, bis demnächst.